Lieblingseinstiegswort, außer so?
Wir haben so ein rituelles Hallo, Liebe. Also wirklich so sehr cheesy. Hallo und herzlich willkommen. So.
Genau. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 004 von Leitmotiv. Ich bin heute bei Luzi Höhler. Ich habe mich vorher nochmal versichert, dass sie nicht Luzi ausgesprochen wird, weil sie mit C geschrieben wird. Vielleicht im Internet besser bekannt als Autofokus.
Das ist richtig.
Und um mir den Einstieg erstmal zu erleichtern, gebe ich gleich meine Lieblingsfrage an dich. Warum Autofokus?
Das ist immer so ein bisschen peinlich. Nee, peinlich ist eigentlich das falsche Wort. Aber es begab sich, dass ich von Twitter hörte. Also Autofokus habe ich erst seit Twitter. Dass ich von Twitter hörte und das war auf einmal großer Buzz und ich denke, dass da lief es schon wahrscheinlich bestimmt eine Weile. Ich weiß nicht genau, seit wann es Twitter gibt.
Ich musste dich immer so ein bisschen wegploppen.
Ja, ich weiß.
Ich habe meine Ploppschürze verbommelt. Ja.
Ja, und ich atme die ganze Zeit hier rein. Also ich wollte mir das mal anschauen. Das war 2009. Also auch nicht mehr so ganz früh, aber gut. Und da hatte ich gerade diesen Film gesehen, der Autofokus heißt, mit Greg Kinnear. Es ist ehrlich gesagt nicht ein brillanter Film. Ich fand ihn gut damals. Ich weiß nicht, der hatte irgendwas. Es ist über die Geschichte des Hauptdarstellers von der Hogan's Heroes, ein Käfig voller Narren, also dieser Serie. Ein Biopic, wobei ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie authentisch der ist oder ob der so halb fiktional ist. Der ist sexsüchtig, ja. Und das heißt Autofokus, weil es auch irgendwie immer um so Videos machen geht und er hat so eine schräge Freundschaft mit Willem Dafoe, der halt irgendwie so immer irgendwelche Sextapes dreht und ja, und dann frage ich mich jetzt auch, was sagt das jetzt über mich aus? Ja. Aber egal, das ist nämlich so ein bisschen dieser merkwürdige Part daran. Aber ich hatte den halt gerade gesehen und irgendwie gefiel der mir und ich fand es irgendwie, ehrlich gesagt, ich brauchte einfach nur irgendeinen Nick, weil ich mir das mal anschauen wollte. Ich habe mir dabei nichts weiter gedacht, ja. Ich hatte auch nicht gedacht, das wird jetzt hier so meine Persona. Und dann habe ich also in Twitter reingeschaut und dachte so, Und dann ging ich wieder und konnte damit irgendwie noch überhaupt nichts anfangen. Und dann ging so anderthalb Jahre ins Land und dann tauchte es immer mehr so in meiner Wahrnehmung auf, dass ich das Gefühl habe, ich will mir das, glaube ich, nochmal anschauen. Und dann hatte ich halt diesen Account und dann habe ich den wieder aktiviert und dann ging das alles ganz schnell, dass ich nicht mehr von Twitter weg wollte und da mich ständig aufhielt und dann war es mir zu blöd, den Namen zu ändern und ich hätte dir vielleicht auch einfach erzählen können, dass ich ein totaler Kamerafreak bin.
Ehrlich gesagt dachte ich das auch.
Ja, das ist das, was die Leute meistens denken aber ich bin zu ehrlich. So, ich hätte schon irgendwas sagen sollen, ja, das ist einfach, weil außerdem ist Autofokus irgendwie auch mein Approach an die Welt und bla, so, dass man irgendwie Dinge wahrnimmt und dass ich sozusagen aufmerksam, beobachtend, aber so ist es nicht. Ich habe einfach nur diesen Film gesehen über jemand, der sexsüchtig ist und dann habe ich ja.
Ja, und ab jetzt ist das ja auch aktenkundig. Das heißt,
absolut. Dann fing ich an, weitere hier, weiß ich nicht, Foursquare und was weiß ich, wo ich das noch alles habe und jetzt ist es halt da. Und ehrlich gesagt, ich finde es immer noch schön. Ich finde es auch ein schönes Wort.
Das ist auch schön durch das C.
Aber das Problem ist, Autofokus, die Website, ist die Autoseite vom Fokus. Das ist schlimm.
Da haben wir eigentlich alles schon, Sex und Autos in den ersten fünf
Minuten. Ja, genau. Aber ich finde das ganz gut, dass es so ein bisschen so dieses, bezeichnet jetzt nichts, keine Person oder kein, erstmal so ein sehr neutrales Wort. Das finde ich ganz, das mag ich.
Ich kenne das ja von Leitmedium. Das ist so ein Begriff, den man kennt, aber der irgendwie nichts persönlich bezieht. Und man kann ihn so schön besetzen.
Ja, das stimmt. Klingt immer so ein bisschen arrogant erstmal.
Ja, das gehört zum Geschäft.
Hallo, ich bin Leitmedium.
Das mit diesen Twitter-Nicks oder überhaupt Nicknamen, das verselbstständigt sich ja so ein bisschen. Man denkt sich ja irgendwas aus und plötzlich wird man auf der Straße damit angesprochen. Und wenn du dann ich habe das dann irgendwann das erste Mal gelebt, da ist das Leitmedium, dachte ich so, boah, das klingt aber arrogant.
Ja, aber das finde ich auch falsch, weil es ist ja, das, also ich würde immer der Leitmedium sagen und dann wird das Ganze schon so, so verdreht.
Ja, also ich werde schnippisch so das Leitmedium genannt. Ja. Das schwingt schon was mit irgendwie. Ne? Aber bei Autofokus werde ich jetzt auch überlegen, wie ich das ausspreche, nachdem ich die Hintergrundstory kenne. Oh. aber ich habe eigentlich...
Früher war übrigens, und das möchte ich noch dazu sagen, mein Nick zu meinen Anfangszeiten im Netz, wenn man sich bei irgendwelchen Foren angemeldet hat, war ein anderer. Aber den gab es damals auf Twitter schon und deswegen...
Verrätst du uns den noch?
Das war Juki.
Juki?
Ja, und zwar kam es aus einem Pepsi-Werbespot.
Das klingt so, als wärst du relativ jung gewesen, als du das ausgewählt hast.
So jung ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich denke, das erste Mal über sowas nachgedacht, dass ich mir irgendwie so einen Nick geben müsste, war wahrscheinlich schon, da war ich aber mindestens schon.
Ja.
Gute Frage, ehrlich gesagt. Ja, da stimmt, die ersten Chat-Versuche oder so war doch schon 16, 17.
Naja, doch. Ja, da darf man sich noch Pepsi bezogen.
Das war so ein Pepsi-Werbespot, da gab es dann so Werbung in der Werbung, so von wegen, lass dir nichts vormachen, hör auf deinen Durst. Das war so eine 90er-Jahre Pepsi-Werbung. Und da gab es dann so einen Werbespot im Werbespot von so einem Fake-Football-Star, der sagte, ich liebe Juki. Und das sollte halt so sozusagen die Pseudo-Werbung für irgendein Getränk, so von wegen.
Anti-Cola sein.
Hör nicht auf die ganzen anderen Getränke. Und der sagt, ich liebe Juki. Und keine Ahnung, es blieb hängen.
Okay. Ich glaube.
Und jetzt könnt ihr alle Juki im Netz suchen und gucken, was ich Peinliches früher gemacht habe. Es gibt aber noch andere.
die machen wir dann das nächste Mal. Ich glaube, ich habe jetzt schon mehrere alte Nicks eingeholt. Also Herr Urbach, der ja. Sich auch Tomate nennt, hat er ja erklärt, dass er vorher Nachtschattengewächs hieß. Also da kommen wir so die frühen Nicks raus. Jetzt waren wir aber schon in den 90ern und das ist schon eine super Überleitung. Ich habe dich ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Du bist natürlich nicht nur Autofokus, du bist ja auch sehr viel im Netz unterwegs und man kann sehr viel von dir lesen und hören.
Ach du Lie, was kommt jetzt?
Zum Beispiel bist du sehr aktiv in der Retro-Games-Szene. Kann man das so sagen?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt aktiv in der Szene bin.
Okay.
Aber ich denke schon, dass es eine gibt. Ja. Ich meine, es gibt ja Magazine, es gibt ja auch so Treffen und Messen und weiß ich nicht. Und da, klar, ich nehme das so wahr und verfolge das, aber letzten Endes spiele ich und rede darüber.
Genau, aber du spielst und redest darüber. Das ist ja dann schon mehr, als viele andere machen. Du bist mit beim Podcast Retro Circle. Ich habe irgendwie nachgeguckt, wie bist du reingerutscht? Ne?
Ja, also die haben mich schon gefragt.
Nee, aber ich hatte irgendwie gelesen, du wurdest einmal gefragt, was da. Und die machen Nils und Martin oder Nils und Map, je nachdem, wie man es...
Map,
Entschuldigung. Nils und Map machen den... Retro Games Podcast Retro Zirkel, da warst du wie letztes Jahr mal eingeladen.
Genau.
Und irgendwie lief's hervorragend.
Es war auch schon von vornherein jetzt so, dass das nicht unbedingt nur als einmalige Sache geplant war. Also es war so dieses, dass ich mit den beiden mal darüber sprach und sagte, das ist ja cool. Und ich war ja auch irgendwie so ein Konsolenkind der späten 80er, frühen 90er, mit 90er, wie auch immer. Und fand es eben total witzig und verstand mich mit den beiden gut. Und dann haben wir gesagt, hey, ja, komm doch mal vorbei. Und so blieb es.
Ich habe mir das ja angeguckt und ihr spielt richtig alte Spiele. Also ihr besprecht alte Spiele so ein bisschen, als würden die jetzt auf den Markt kommen. So kommt mir das vor.
Ja, also das Ganze heißt ja Retro-Zirkel nach Lesezirkel sozusagen. Das heißt, man nimmt immer sich ein Spiel vor und das spielen wir dann und wir fordern natürlich auch die Hörer auf, das auch zu spielen, ob sie es jetzt dann machen oder nicht. Also manchmal gibt es ein paar Kommentare, dass das mal jemand reingespielt hat und so, aber letzten Endes ist das ja auch nur so das Setup. Und wir versuchen es halt möglichst weit zu spielen und dann, ja, dann besprechen wir so, ja, im Prinzip wie so eine Spielebesprechung, klar, ja.
Ich kenne viele Leute, die spielen, die meisten Leute, die ich kenne, die spielen eher so aktuelle Spiele oder Indie-Spiele aus dieser Independent-Szene und ich überlege dann immer, wenn Leute, die eher so Retro-Spiele spielen, spielen die an alten Geräten zu Hause? Hast du alte Konsolen?
Habe ich tatsächlich noch. Also ich habe hier jetzt sogar mitgenommen nach Berlin ein NES und ein Super Nintendo. Ich hatte früher noch ein Mega Drive und Game Boy natürlich. Und
natürlich.
Entschuldigung, ja, ich weiß, ich bin ein verwöhntes Westkind. Aber in der Tat hatte ich jetzt länger gar kein Fernseher mehr und deswegen konnte ich die nirgendwo anschließen und gestehe, dass ich dann emuliert auf dem MacBook spiele. Allerdings mit Original-Controllern, so mit USB-Adapter.
Und ich habe mich auch mal mit Emulatoren beschäftigt, aber aus einer kulturellen Perspektive heraus. Ist dir das egal, woran du spielst? Also geht es dir um den Spielinhalt oder würdest du es eigentlich schon gerne am Fernseher spielen?
Ich muss zugeben, es hat, wenn du jetzt das gerade für so einen Podcast vorbereitet oder so, hat es unbestreitbare Vorteile, es am Emulator zu spielen, weil du hast zum Beispiel die Speicherfunktionen, die du früher nicht hattest. Mhm. Und wenn du halt jetzt darauf angelegt hast, dieses Spiel in 2 Wochen durchspielen zu wollen und nicht so viel Zeit hast und das nebenher machst oder so, dann ist es schon ganz praktisch, wenn du zwischendurch einfach mal abspeichern kannst, was du halt ja eben früher jetzt nicht so einfach bei den Spielen konntest oder wenn dann nur an bestimmten Stellen oder mit so einem Passwortsystem und keine Ahnung. Und von daher bin ich da, glaube ich, so ein bisschen banausig und nicht ganz so. Also ich habe immer noch irgendwie einen ziemlichen Fetisch für die Hardware und finde es auch toll, das noch zu besitzen. Und gerade je älter, desto besser. Also die NES ist einfach mit ihrer Klappe und mit diesen Kassetten.
Die ist
also,
grau, ne? Die NES?
Die ist grau, ja. Ja. Steingrau.
Ja, ja, die sieht total hässlich aus.
Ja, oder? Aber das ist irgendwie, ich weiß nicht, das übt eine große Faszination auf mich aus und überhaupt so alte Unterhaltungselektronik.
Ja. Ja, es gibt ja hier um die Ecke auch das Computerspielmuseum.
Ja, mea culpa, ich war noch nicht da.
Du warst noch nicht da?
Ich weiß, es steht sozusagen auf meiner Liste ganz oben von Dingen, die ich dringend mal tun muss.
Gut, das ist ja
sogar in Laufweite.
Das
hier
ist ja das Berliner Problem mit dem Überangebot, dass man immer sagt, nächste Woche.
Ja.
Ich war schon da und war hin und her gerissen.
Ja?
Ja, weil mir aufgefallen ist, dass es natürlich schwierig ist, ein Computerspielemuseum zu machen. Die ganzen schönen Hardware-Dinge, also die ganzen alten Konsolen, stehen da schön ausgeleuchtet hinter Plexiglas. Und das ist natürlich, das ist einerseits toll, weil sie die alle haben. Und andererseits wünscht man sich aber natürlich, dass die angeschaltet werden. Es gibt dann auch Events, wo die dann teilweise angemacht werden. Die eigentlichen Spiele laufen eben auch alle in einem Emulator auf Bildschirm in der Einheitsgröße. Und du kannst ja natürlich dann schon die Frage stellen, ist das jetzt, also was wird da eigentlich ausgestellt? Ja, also, weil die Frage ist natürlich, wenn du ein Computerspielmuseum hast, reicht es eben, das Spiel zu präsentieren, sodass man das irgendwie spielen kann? Oder müsste es eigentlich der Röhrenfernseher sein, der so ein bisschen fiebt und so ein bisschen verwaschenes Bild hat und so? Und da war ich hin und her gerissen. Also generell finde ich es toll und die machen auch im Hintergrund, wenn man sich da interessiert, die machen halt viel mit Archivierungen und beschäftigen sich halt mit Emulatoren. Aber es ist eben ein gar nicht so einfaches Thema. Also ein Softwaremuseum funktioniert, kann halt irgendwie nicht richtig funktionieren, aber irgendwie auch doch. Ja, also man kann es halt eben emulieren, aber das ist eben, Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass ich irgendwie spießig sein will. Ja, das muss jetzt unbedingt.
Nee, das finde ich hat nichts mit Spießigkeit zu tun. Ich finde, das ist schon ein berechtigter Einwand. Mhm. Also, weil ja die Frage ist, wenn du so einen historischen, und der ist ja ganz klar gegeben, wenn du irgendwie sozusagen so einen kulturhistorischen Ansatz hast, was du da zeigen willst, dann musst du dir ja auch überlegen, was gehört alles zu diesem kulturhistorischen Objekt oder diesen kulturhistorischen Momenten dazu. Und da ist ja sozusagen diese ganze, wie man das tat und machte und so weiter, das ist ja ein Teil davon. Und das ist vielleicht, weil das so einfach ist, das jetzt zu simulieren, ja, ist es natürlich klar, sowas ist natürlich auch immer eine Frage von Möglichkeiten, von finanziellen und technischen und so weiter. Also ich meine zum Beispiel, wenn ich da jetzt eben von einer Konsole mehrere habe, dann kann ich vielleicht auch bei einer riskieren, dass ich die irgendwie in den Raum stelle und einen Fernseher dazu und irgendwie so ein Wohnzimmer simuliere oder sowas, um da so eine Erfahrung zu schaffen irgendwie. Wenn ich das nicht habe, dann muss ich halt auf die ich habe, natürlich besser aufpassen. Also das sind so praktische Erwägungen. Ich glaube, wir haben da auch einfach, was das Digitale angeht, jetzt noch nicht so dieses, noch nicht so diese finale Lösung, weil wir jetzt erst anfangen, da, ich finde es lustig, weil ich vorhin noch, kurzer Einschub, weil ich vorhin noch in den Podcast reingehört habe mit dir und Stefan, Urbach und ihr da ja auch über das Digitale und das Archivieren sprach.
Stimmt.
Und deswegen habe ich das jetzt noch so im Ohr. Ich
schleife das Thema ja so heimlich durch.
Das finde ich ja auch super spannend. Vielleicht ist es ja auch mit einer der Gründe, dass ich jetzt hier sitzen darf. Ich glaube, das sind so Sachen, wo es jetzt noch nicht. Also ich meine, die Leute denken zum Beispiel einfach schon viel länger darüber nach, wie ich museal pädagogisch vermitteln kann, wie man im x-ten Jahrhundert Brot gebacken oder den Acker umgepflügt hat, ja. Und ob das jetzt irgendwie besser ist, indem ich das irgendwie die Maschine hinter Glas tue oder ob ich sie vielleicht nachbaue und in ein Diorama tue oder klingt jetzt ein bisschen angestaubt alles, aber im Prinzip, um das mal so zu vermitteln. Und an dem Punkt sind wir da vielleicht noch nicht so. Also es gibt natürlich schon immer sozusagen Medienkunst, was so eine Schnittstelle ist von Spiel und Kunst und Ausstellung oder aber wenn es jetzt wirklich dazu kommt, dass wir was kulturhistorisch vermitteln wollen, was sozusagen, das kennen die Kinder heute ja schon gar nicht mehr so in der Art. Das ist halt doch irgendwie noch so neu. Dass man vielleicht noch nicht so an dem Punkt ist zu sagen, ist das jetzt wirklich historisch akkurat, wenn ich das so darstelle irgendwie mit Einheitsgröße und mit verbesserter Technik, die es sozusagen, die es damals nicht hatte, weil das jetzt kein Röhrenfernseher ist.
Ja.
Oder so.
Und weil es nicht regelmäßig abstürzt oder man Geräusche vom Diskettenlaufwerk nicht mehr hört. Ja,
solche Sachen, klar.
Die irgendwie wichtig waren. Ja, ich finde das auch spannend. Also es ist ja generell auch so, das fällt mir immer wieder auf, wenn auch bei Filmen aus den letzten Jahrzehnten, also Filme, die ich vor 10 Jahren beeindruckend fand, wenn ich die heute sehe, denke ich so, ich habe letztens Herr der Ringe wieder gesehen und war etwas underwhelmed. als ich das erste Mal gesehen habe, war ich overwhelmed und dachte so, boah, das ist ja was für ein Feuerwerk. Und dann
das merkt man ganz stark, wenn man es jetzt mit dem Hobbit vergleicht.
Ja, gut, den habe ich nicht gesehen. Kann ich mir gut vorstellen.
Also, weil sie sind dann ja wieder in Rivendell, also in Bruchtal und das ist halt einfach, jetzt können sie dann noch so Dinge machen. Ja, das war halt so Spielereien. Ja. Also es war dann auch, ich war auch in 3D drin und dann, ja, so mit Wasser und Licht und Spiegelung und Brechung und Blümchen hier und Schmetterling da. Also so ganz viel.
Ist aber krass, dass eben das immer erst in der Retrospektive auffällt, ne? Also,
was da noch nicht drin war.
Genau, ja. Und das ist ja bei Computerspielen auch so. Also ich meine, wenn ich mir jetzt so 80er Jahre Computerspiele angucke, das ist ja so hihi. Ich mag die auch, aber ich kann mich daran erinnern, früher Computerspiele gespielt zu haben und also irgendwie einfach reingesogen gewesen zu sein. Also dann da auch, manchmal hat man auch aufgehört, Computer zu spielen, hat sich aber dann noch mit beschäftigt. Und jetzt ist es so flach, so extrem zweidimensional und pixelig.
Ich muss zugeben, dass gut, ich bin ja nun auch erklärte Retro-Spiele-Freundin, aber ich muss zugeben, das geht mir bei vielen dann doch immer noch so. Also, okay. dass ich merke, wenn ich es wieder anmache, dass es noch funktioniert. Also im Retro-Zirkel haben wir dafür immer die schöne Phrase, ja, das ist gut gealtert, wo wir schon klingen wie so, als würden wir irgendwie Weine besprechen oder so. Ja, das ist gut gealtert. Und das ist ganz lustig, weil manche Sachen sind eben auch nicht gut gealtert. Also wo man auch wirklich sagen muss, dass man dann irgendwie, ja, underwhelmed ist auf einmal.
Was gibt es denn eine Kategorie, die gut altert? Hat die irgendwelche, also gibt es Spiele, die bestimmte Eigenschaften haben?
Also wir haben das vor, ich glaube, man kann gute Ideen, also wenn es wirklich originell ist, wenn das originelle Spielideen hatte, richtig kreativ oder so, die auch für die Zeit irgendwie neu waren, das stellt man dann auch heute noch fest. Und dann stellt man rückblickend fest, ja, das hatte eigentlich, das hat so ein Level geschaffen oder so sozusagen so Standards gesetzt. Das hat sich seitdem eigentlich nicht mehr so verändert. Also, dass du dann sagst, wenn du jetzt dir Spiel X oder Y anguckst, was jetzt gerade rausgekommen ist, ist jetzt natürlich grafisch irgendwie trillionenmal besser, aber von der Spielidee ist es eigentlich genau das. Und solche machen dann oft auch heute noch Spaß. Dann ist es natürlich so, dass teilweise die Grafik, gerade weil sie so simpel ist, eine ganz besondere Anziehung entfaltet. Also das ist ja nun auch so, dass Reduziertes nicht automatisch in der Qualität reduziert ist. Also sozusagen ganz oft, also es gibt ja nun auch genug Medientheoretiker, Rudolf Arnheim, den hatte ich irgendwie, der irgendwie so furchtbare Angst vor dem Farbfilm hatte, weil er meinte, der Film kann nur im Schwarz-Weißen eigentlich, ich gebe das jetzt, glaube ich, sehr amateurhaft wieder, es ist ja auch schon eine Weile her, aber durch diese Reduzierung hat er eigentlich, entfaltet er seine künstlerischen Mittel und das kann man auch einwandfrei herleiten, aber es ist ja auch so, dass wir in einem zwei Punkte und einem Strich ein Gesicht erkennen können, also sozusagen dieses Abstrahieren und das ist teilweise bei Pixelgrafik halt auch so, dass die einen immer noch total umhauen kann, wenn sie gut gemacht ist, also so.
Ja, also das, was du ansprichst, diese Kritik gab es ja immer, also auch als der Tonfilm eingeführt wurde, gab es ja so Protestnoten, dass jetzt die Welt untergehen wird, weil es den Tonfilm gibt. Wahrscheinlich ist rückblickend betrachtet jedes Medium ja irgendwie geringer auflösend. Also ein Farbfilm aus den 50ern war damals bombast. Also das glaube ich auch das, worauf ich hinaus wollte. Also dass man zeitgenössisch halt überwältigt ist von diesem Neuen und sich aber eben dran gewöhnt mit dem Gucken und rückblickend eben ganz anders wieder damit umgeht. Also es gibt eben Sachen, die eben ganz gering auflösend sind, die irgendwie die Fantasie dann animieren, aber es gibt eben auch das, dass man Dinge anguckt, die in so einem komischen Zwischenstadium sind, die dann irgendwie so kicken dann einfach nicht mehr.
Ja, also verstehe ich. Also ich finde dann oft, dass man rückblickend irgendwie feststellt, okay, vielleicht habe ich das damals überschätzt und das habe ich vielleicht unterschätzt und erst jetzt sozusagen mit etwas Abstand und in der historischen Perspektive stellt man irgendwie eigentlich fest, wo was drinsteckte, was wirklich vielleicht irgendwie eine neue Idee war oder in irgendeiner Weise was eine Magie entfaltet hat. Also ich bin auch tendenziell ein bisschen nostalgisch veranlagt, offensichtlich. Aber ich verpacke das natürlich lieber so, dass ich sage, ich bin einfach total kulturhistorisch interessiert und so.
Natürlich.
Und ich vermisse wahnsinnig die alten Star Wars Filme, weil die wurden ja auch schon mal Ende der 90er so digital aufbereitet und ich weiß gar nicht, ob das dann auch die Phase war, wo dann schon diese computeranimierten Szenen dazu kamen, wo irgendwie Han Solo Jabba the Hutt über den Schwanz springt, weil das in der Szene nicht irgendwie, keine Ahnung, das ist, du guckst mich gerade völlig
entgeistert
fragend an weil nee, du weil offensichtlich ich, kein, nicht, also ich meine.
Ich habe keine Ahnung von Star Wars, ich bin von der Star Trek Fraktion.
Aber das geht auch beides.
Nee, das wirklich, das muss ich hier nochmal klarstellen.
Okay, wir müssen es an dieser Stelle abbrechen.
Ja, eigentlich müsste ich jetzt gehen. Man ist entweder halt vom Herzen her Star Trekker oder Star Wars Fan. Aber
nee, sowas mit so Prinzipienreiterei,
das ist gar kein Prinzip, das ist einfach so zwei verschiedene Weltsichten. Ich höre dir sehr interessiert zu.
Also das geht bei mir erstens beides. Wir können uns danach gerne noch über Star Trek unterhalten und ich finde das das kann sehr gut beides existieren. Aber gut. Star Wars. Die ursprünglichen Filme die kriegt man so gar nicht mehr oder jedenfalls nicht sehr einfach. Bestimmt gibt es mittlerweile irgendwelche Möglichkeiten, vielleicht übers Netz oder ich weiß nicht, ob es mittlerweile eine Liebhaberedition gibt. Aber das ist ja alles digital aufpoliert und dann gab es eben, wie gesagt, diese eine erste Remastered Version, keine Ahnung, ich glaube, die kam Mitte, Ende der 90er, wahrscheinlich kurz bevor dann es anfing mit den neuen Star Wars Filmen, also den vor, you know.
Den Prequels,
genau. Und da haben sie dann halt so Sachen gemacht, wie irgendwie bei Raumstationen in die Fenster irgendwelche welche Hintergründe rein zu basteln und im Hintergrund liefen dann noch mehr computeranimierte Figuren rum und Raumschiffe und was weiß ich. Also so, wir haben das so ein bisschen aufgepeppt noch mit so allerlei Animationskram und keine Ahnung. Und das war ganz nett, aber grundsätzlich war halt für mich einer der Punkte, der immer noch ganz toll funktioniert bei diesen alten Filmen, du hast die doch aber schon mal gesehen, oder?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich alle Star Wars Filme gesehen habe.
Ja gut.
Ich habe aber alle Star Trek Filme gesehen.
Aber du musst die, ja ich auch. Aber und in den ersten, also zum Beispiel so ganz, ganz ikonisch ist diese Bar auf Mos Eisley, in Mos Eisley, oh Gott, jetzt tue ich mir auch hier schon wahrscheinlich Fanzorn zuziehen, weil ich das nicht akkurat ausdrücken kann. Egal. Oder heißt die Bar Mos Eisley? Ich stehe da gerade auf dem Schlauch. Egal. Diese Bar und da sind lauter Aliens drin und da ist so eine Band und das ist so eine ikonische Szene, die ist tausendfach in sämtlichen Nerd-Kontexten zitiert, diese Musik und diese Figuren sind alle Puppen oder verkleidete Menschen oder wie auch immer. Aber das ist irgendwie, du kannst es sehen, dass sie greifbar sind, dass sie sozusagen, die haben eine Textur, die haben eine Räumlichkeit, die haben eine Oberfläche, die bewegen sich teilweise steif und irgendwie komisch, aber das ist das, was diese Szene so ikonisch macht, ja. Und das ist einfach was, das brauchte nichts anderes, da muss man nichts hinzufügen, das muss man nicht mehr auflösen oder so.
Das klingt jetzt ein bisschen nach Kritik an dem Remake, am Remix des Films, dass das dann nochmal überarbeitet wird.
Nee, nicht generell. Ja. Es ist nicht per se was Gutes. Okay. Es gibt auch noch so, also ich bin irgendwie immer so dieses, ich bin immer für Fortschritt und neue Sachen und so weiter, aber das ist nicht automatisch besser und das heißt deswegen auch nicht, dass automatisch das Ältere irgendwie jetzt uninteressanter ist. Ich finde, das kann immer alles auch nebeneinander funktionieren. Und man muss immer sehen, was gut wirkt.
Also bei Star Wars habe ich jetzt rausgehört, die ganz alte Version ist es. Einfach, weil sie in sich stimmig ist.
Die war in sich stimmig, ja.
Okay. Ich glaube, also das kann ich nachvollziehen. Das ist sozusagen, also dir geht es jetzt nicht darum, dass eine bestimmte Zeitästhetik eingehalten muss, sondern eine in sich stimmige Zeitästhetik wahrscheinlich, oder?
Oh Gott, so weit habe ich das jetzt noch nicht gedacht.
Ja, du kannst auch sagen, ich weiß es nicht, aber
es ging mir eigentlich nur darum, mir ging es eigentlich nur darum zu sagen, weil du ja anfängst zu sagen, es wird alles immer weiter aufgelöst, hochauflösender und so weiter. Und ich gehe super gerne in 3D-Filme, ich habe da eine Riesenfreude dran, wenn es irgendwie gut gemacht ist und ich das Gefühl habe, es ist jetzt zum Beispiel nicht nur so, um mich technisch zu beeindrucken, sondern wenn es sozusagen in die Story eingebunden ist, wenn es intelligent und kreativ gemacht ist. Aber das macht nicht automatisch alle älteren Filme deswegen, ohne, weil du vorhin meintest, du hättest irgendwie dann, man sieht irgendwie Filme von früher und denkt so, hm. Und das ist auch so bei einigen sich. Aber bei manchen, da, ja, die funktionieren, finde ich, noch einwandfrei heute. Also Zurück in die Zukunft. Das finde ich so ein Beispiel.
Der funktioniert noch einwandfrei?
Finde ich.
Das kann ich mir vorstellen. Den habe ich aber gesehen.
Hey.
Da gibt es sogar mehrere Telefone, die habe ich alle gesehen. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich wollte gerade was ganz Schlaues antworten. Du warst gerade bei Star Wars. Na gut. Das fällt mir gleich wieder ein. Ich hatte den Knaller für heute. aber ich kann ja noch kurz einen anderen Bogen schlagen. Und zwar generell auch an eurem Podcast ist mir und meiner Beschäftigung halt auch mal mit Emulatoren, wo ich einen Text drüber geschrieben habe, da ging es aber gar nicht so sehr um Spiele, ist mir aufgefallen, dass es im Moment schon so ein 80er Gamer Revival gibt. Also es gibt ja auch so Zeitschriften ja, so in dieser Ebene und das es begegnet einem auch ganz viel. Also es gibt irgendwie iPhone-Cover, die aussehen wie ein Gameboy oder wie eine Kassette und das ist so ganz viel. Und also eine einfache Überlegung dazu ist natürlich, dass die Leute, die sagen wir mal früher mit diesen Dingen aufgewachsen sind, jetzt so die finanzkräftige Schicht sind, die irgendwie jetzt halt gerade so ein bisschen Kultur bestimmen und sich irgendwie also mit ihrer Kindheit sozusagen wieder beschäftigen. Und es gibt aber auch einige Bücher dazu. Hast du Bücher schon gelesen zu Retro-Computerspielen?
Nein, noch nicht.
Gar nicht. ich habe nämlich.
Ich hatte jetzt in letzter Zeit auch bemerkt, dass ich mir gerne mehr dazu auch ein bisschen schon mal anschauen will, was Leute darüber so geschrieben haben, weil ich festgestellt habe, dass man sich damit verstärkt beschäftigt.
Genau, es gibt natürlich Fachliteratur oder Sachliteratur zu, damit habe ich mich gar nicht so sehr beschäftigt, sondern irgendwie bin ich mal so in fiktionale Sachen dazu reingerutscht.
Ach du liebe Güte.
Es gibt, ich glaube sogar, der ist Deutscher, so ein Autor, der heißt Konstantin Gillies, glaube ich, der hat das Buch Extraleben. Das vorne so der berühmte C64-Joystick vorne drauf.
Ich glaube, da bin ich auch schon mal drüber gestolpert.
Genau, das ist so, das kann man lesen.
Ist es so ein Generation Golf für Retro-Gamer? Oder?
Also kurz die Geschichte, ohne jetzt zu spoilen, ist, dass jemand plötzlich auf die, dass jemand auch Retro-Games spielt mit seinem Freund zusammen und die stoßen plötzlich bei einem Abspann von einem Spiel auf einen Hinweis und fangen dem an nachzugehen und fangen an nach Amerika zu reisen und sind auf den Spuren in alten und merken, dass es so durch viele alte Computerspiele sich so eine Spur zieht von Hinweisen.
Von Dan Brown.
Ja, das
der Retro-Spiel.
Es ist dann auch so ein bisschen Verschwörungsding, aber es spielt halt schon, es sind halt viele Anspielungen auf die 80er. Und das wirkte in dem Roman aber so ein bisschen, ich glaube, es gibt auch noch zwei Folgeromane. Was mich aber wirklich vollends überzeugt, klingt jetzt so komisch, aber in so ein Roman, wo ich echt so hatte, so will ich das, das war Ready Player One. Das habe ich aber als Hörbuch gehört. Ich bin ja so ein Hörbuch-Hörer auf dem Fahrrad.
Und ob das verkehrssicher ist?
Das darf man. Man darf auf dem Fahrrad Kopfhörer tragen, wenn man die Verkehrsgeräusche ausreichend wahrnimmt, weil es gibt in der Straßenverkehrsordnung nichts, das regelt, dass man keine Kopfhörer tragen darf, sondern du musst halt nur ausreichend den Verkehr wahrnehmen. Ich habe diese Diskussion schon mit...
ich bin gerade völlig schockiert, dass du das so runterladen
mit kannst. Mit Kontaktbereichsbeamten oder wie die jetzt heißen, habe ich das schon durchdiskutiert. Genau. Also ich sag mal, wenn man jetzt so fette Headsets aufhat, dann wird es schwierig. Aber wenn du halt sagst, ich höre, wenn eine Feuerwehr kommt, dann läuft der irgendwie nicht viel. Zumal du im Auto ja auch laut Musik hörst. Also ist dann auch die Frage, wo ist denn der Unterschied? Also jedenfalls, man darf erstmal, meiner Meinung nach, davon auf
jeden Fall. Jetzt weiß ich das auch mal.
Ja. Trotzdem hat man ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber man darf. Ja.
Okay, also Ready Player One.
Genau, Ready Player One ist... da könnte ich jetzt, glaube ich, gar nicht viel erzählen, ohne nicht schon anfangen zu spoilen, aber das ist eine Geschichte, die sich retromäßig auf die 80er bezieht. Also da wird sozusagen, auch in der Geschichte ist das schon retro. Und da wird so viel 80er Popkultur auch zurück in die Zukunft, Wargames, wirklich ein Spiel nach dem anderen und aber auch mit einer Recherchetiefe, dass man so sagt, so wow, also da habe ich auch dann so erfahren, weiß ich nicht, dass es in bestimmten Spielen berühmte Bugs gibt, wenn man die durchspielt und an bestimmte Stellen kommt, dann weiß man, da gibt es an der Stelle, dann gehen die dann immer kaputt und wenn man an die Highscore will und das war erstmal ein tolles Buch, das kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe es auch schon ganz vielen Leuten, es gibt so Bücher, die man nur so ganz vielen empfiehlt. Bisher hat sich niemand beschwert. Und da ist mir das aber auch nochmal aufgefallen. Also das war dann halt auch mal nicht so ganz peinliches Beispiel für so einen 80er-Retro-Roman. Aber das ist eben so, es gibt jetzt so die Gadgets und wir waren ja gerade bei der NES, die du hast. Mir hat gerade letztens jemand erzählt, dass es jetzt die SNES zu bestellen gibt mit HDMI-Ausgang. Ja, für den so, aha, ich sehe dich
das. Nee, man kann die aber auch so irgendwie anschließen.
Ja, ja, aber sie wird jetzt halt, irgendwie werden jetzt halt auch alte Konsolen halt nochmal produziert mit modernen Schnittstellen schon dran.
Wobei man sich dann auch fragt, wie fühlt man, wie, ich weiß nicht, ist das nicht falsch?
Ich glaube, heute locken wir dich noch hinterm Baum hervor. Dieses Hexenwerk. Genau, jedenfalls kann ich jetzt dann gar nicht so viel mit dir über dieses Buch reden.
Hättest du mir mal gesagt, dass du darüber reden
möchtest. Ja, eine schöne Anekdote noch. Man kann es sich wirklich gut anhören. Ich habe es in Deutsch gehört. Ich schaffe es auf dem Fahrrad aber nicht, die englischen Originale zu hören. Das englische Original wird aber gelesen von Will Wheaton, was schon ein Grund ist.
Ich kann, ehrlich gesagt, ich habe auch die ganze Zeit gedacht, davon habe ich doch schon gehört genau. Und wahrscheinlich auch in dem genau. Kontext.
Also Will Wheaton, vielleicht anderen besser bekannt als Wesley Crusher aus Star Trek. Das ist ja bei Star Trek.
Mittlerweile aber ja auch als
als vieles andere.
Ja.
Also mittlerweile als er selbst eigentlich, oder?
Ja.
Das Lustige ist, er kommt auch drin vor. Und das ist das besonders Lustige. Also ich hatte halt erst das deutsche Ding gehört, danach erzählte mir jemand, dass er das Englische liest. Und dann musste ich so lachen, weil er kommt halt nur zweimal kurz drin vor, aber halt als Will Wheaton.
Das ist schon lustig.
Und das soll sehr kurzweilig sein, Will Wheaton sich
das
selbst.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, und er betont wohl die Stellen auch sehr, in denen er selbst vorkommt.
Dann aber ja. Noch ganz kurz, Next Generation, Deep Space Nine oder was?
Da gibt es in der allerersten Folge Big Bang Theory, eine bekannte Nerd-Serie, für die sie nicht kennen, also eine Fernsehserie. In der ersten Folge stellt Sheldon, glaube ich, als eine der Einstellungstests Fragen.
Ich glaube, der Einstellungstest ist in einer späteren Folge, aber
da fragt er Next Generation oder Classic Track. Und da sagt, ich glaube, die richtige Antwort ist Next Generation, aber Kirk. Oder andersrum, irgendwie so.
Ja, ich erinnere mich. Was aber, ja, ich eben, ja.
Ich fand, bis auf Voyager fand ich die Serien alle toll.
Ja, Classic habe ich jetzt nicht so viel geguckt.
Nee, okay, also kurz zu Star Trek, warum ich so ein Star Trek Fan war. Mittlerweile tangiert mich das jetzt nicht sehr, aber ich komme ja aus der DDR und wir haben ja zu DDR-Zeiten auch schon natürlich Westfernsehen empfangen. Und wir haben wir haben in Berlin-Mitte gewohnt, relativ nah am Alexanderplatz. Da war das aber ein bisschen schwierig mit dem Fernsehempfang, weil wenn du zu nah am Fernsehturm warst, hat der halt so ein bisschen über dich hinweggestrahlt. Mhm. Und wir mussten also wirklich immer die Antenne drehen, je nachdem, welches Fernsehprogramm wir empfangen. Da gibt es ja heute dann noch so stasige urbane Legenden, dass dann geguckt wurde, wer seine Antenne irgendwo hingerichtet hat. Jedenfalls musste man manchmal auch, wir hatten zwei Balkons, dann musste man die Antenne auf dem anderen Balkon. Und eines Tages experimentierte ich mal wieder damit rum und bekam auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher ganz grisselig ein Programm rein, das ich irgendwie noch nicht hatte. Und da lief der Vorspann von Star Trek, dem Klassik-Trek. Und diese Titelmelodie, und ich kann das nicht beschreiben, aber dieser Moment auf diesem grisseligen Schwarz-Weiß-Fernseher, der wahrscheinlich aussah wie so eine Apollo-Startkonsole oder so. Und dann lief da so dieser Orchestergesang und das kam da dieses Raumschiff und da war es halt um mich geschehen.
Das, da kann ich überhaupt nichts. Also so. Die Geschichte lässt sich eh nicht toppen.
Das genau. Wenn da Star Wars gelaufen hätte, nee, aber es lief halt Star Trek. Ja. Da war ich geprägt.
Ja, so. Da, ja ich meine, das müsste wahrscheinlich Next Generation auf dem ZDF.
Nee, das war
Klassik.
Das war auf jeden Fall. Ah, genau. Okay. Und weil Klassik hatte doch auch diesen hohen weiblichen
Ja, ja, Singsang. Ich mach's jetzt nicht nach.
Schade, ich dachte, ich krieg dich dazu. Genau. Dieser hohe Singsang, das klingt ja so abwertend, der aber damals irgendwie war, das ist toll.
Nee, das ist toll. Das ist auch, funktioniert auch, immer noch.
Genau. Und das war jedenfalls meine Star Trek-Einweihung. Genau.
Ich verstehe. Genau. Ja. Das ist sehr verständlich. Nee, aber wir hatten lange einen Schwarz-Weiß-Fernseher, von daher kann ich das noch. Meine Eltern haben das spät aufgerüstet, dann sehr schnell alles, aber.
Hattet ihr noch Fernseher auch mit so am Fernseher umschalten?
Ja. Ja. Und mit so einem kleinen Stäbchen, wo man das dann so fein justieren konnte.
Nee, da kann ich mich nicht fragen. Ich kann mich nur
wenn der Sender nicht richtig gut drin war, dann konnte man so ein kleines Plastikstäbchen, weil da war so ein. Wie so ein Schloss und dann hat man da drin so rumgedreht und um das nochmal so extra fein zu justieren, den Empfang, I don't know. So.
Und Antennenkabel hochhalten und gucken, wie sich
das auswirkt. Großer Spaß.
Genau. Dann machen wir mal einen großen Turn. Es gibt ja noch ein anderes Projekt, in dem du schreibst und nicht sprichst. Das ist das kleine Drei-Block, ein Gemeinschaftsblock. Ich habe das nochmal nachgesagt, ein schönes Wort. Also seit Anfang des Jahres.
Ja, wir wollten das Wort Blogger-Scene oder sowas, wollten wir auf keinen Fall auch nur annähernd streifen.
Das finde ich gut. Ja. Also seit Anfang des Jahres gibt es das Blog Kleiner Drei, von dem ich relativ oft auch was irgendwie mitbekomme.
Du warst selbst schon Kleiner Drei Gastautor.
Genau. Ich habe lange gebraucht, um den Namen zu verstehen, Kleiner Drei.
Oh, okay.
Und dann, das war irgendwann, dann dachte ich so, ha. Also muss ich den, wie heißt es? Das heißt ja auch Kleiner Drei Themen, die uns am Herzen liegen, glaube ich.
Genau.
Ne? Ja. Und dann irgendwann bin ich halt drauf gekommen, dass sozusagen das typografische Herz ist, das man auch gerne auf Facebook oder so, ich kenne das eigentlich von Facebook, dass man das da tippt. Also spitze Klammer
und die drei. Aber das sieht man doch oft auf Twitter, oder?
Ja, und ich habe das irgendwie auf Facebook, weil das auf Facebook dann auch in ein Herz umgewandelt wird. Das war so kannst du ein
aber so das kleine Drei erkennt man ja nur, wenn es eben nicht umgewandelt wird. Deswegen ist es ja eher so ein.
Jemals habt ihr einen Gemeinschaftsblog und am Anfang habe ich euch so wahrgenommen als ein Feministenblog.
Feministinnen.
Ja, ich habe jetzt gerade überlegt und dann dachte ich mir, ich kürze das jetzt so ab, es war natürlich falsch. Aber ist es eigentlich gar nicht. Also nicht nur.
Ich weiß nicht, ich finde, das ist nicht so eine Entweder-Oder-Sache, beziehungsweise bei uns war sozusagen, als wir das so konzipiert haben und uns überlegt, wie wir das so wollen, war klar, wir wollen so einen feministischen Default haben. Mhm. Also sozusagen irgendwie einfach, dass klar ist, wir teilen alle so eine Grundeinstellung zu Dingen und dass unsere Sicht auf die Welt und die Gesellschaft und so weiter in irgendeiner Weise so eine Grundübereinstimmung hat, dass wir uns da irgendwie treffen. Und aber das klar, weil wir wollen nicht die ganze Zeit, oder was heißt nicht, wir wollen nicht die ganze Zeit, sondern wir wollen einfach eine bestimmte Themenbreite abdecken und die Autorinnen und Autoren können da auch so ein bisschen selber irgendwie gucken, worüber sie gerne schreiben möchten und eben was uns am Herzen liegt. Und das müssen dann nicht, das muss dann nicht jeden Tag ein wichtiges feministisches Issue aufgreifen. Ja. Aber kann natürlich auch dann eben, ja, spielt mehr oder weniger irgendwie auch mal in die Sachen rein. Und ich meine,
Also ich habe ja bei euch, du hast ja eben schon angedeutet, bei euch auch schon mal einen Artikel veröffentlicht, meinen ersten feministischen Artikel. Oder ich weiß gar nicht, der war gar nicht feministisch. Ich habe mich ja beschäftigt damit, dass
ich du hast dich mit Sexismus auseinandergesetzt. Ja, insofern das würde ich jetzt schon als feministisch bezeichnen, aber ich, ja.
Also ist ja Neuland für mich. Ich muss noch kurz den Artikel sozusagen beschreiben. Ich habe geschrieben darüber, dass ich meiner vierjährigen Tochter Kinderbücher vorlese und natürlich irgendwann anfing, kritisch mit der Lektüre umzugehen. Das fängt generell natürlich schon an, wenn man auch seinen Kindern irgendwie Märchen vorliest und dann denkt, ach, die Hexe wird verbrannt und ich weiß nicht, vielleicht will ich das gar nicht. Aber es lief nicht auf dieser Ebene, sondern es lief darauf, dass ich besonders ihr auf ihren Wunsch hin immer Conny-Bücher vorgelesen habe. Das ist so eine seit sogar mittlerweile, ich glaube mittlerweile seit 20 Jahren gepflegte Kinderbuchreihe mit Conny, dem Mädchen mit der Schleife im Haar. Und mir so komische Muster einfach drin aufgefallen sind, dass in vielen Heften immer auf der letzten Seite Papa nach Hause kommt und Conny immer bei Papa dann immer das Besondere erlebt. Und das war so, mir fiel das am Anfang nur so ein bisschen auf und dann irgendwann stieß mir das dann richtig unangenehm auf und dann fing ich halt natürlich dann kritisch an, die Bücher so durchzugucken und dann kam noch was und noch was. Und habe dann mir noch andere Bücher angeguckt von Janosch, die ich geliebt habe als Kind, Janosch Bücher. Wenn man sich die aber aus dieser Perspektive anguckt, gruselt es einen ein bisschen, muss ich wirklich sagen. Also ich war echt so. Also wenn man sich Janosch Bücher halt unter der Perspektive anguckt, was für ein Frauenbild, wenn überhaupt ein Frauenbild vermittelt wird, aber was für eins, das ist so wow. Also das kleine Schweinchen, das war so eine Geschichte echt, die konnte ich einfach nicht mehr meiner Tochter vorlesen. Und stieß er dann auch drauf, dass irgendeine Lehrerin sich auch mal mit Janosch beschäftigen wollte im Unterricht und diese Geschichte aus Sexismusgründen irgendwie rausgenommen hat. Das fand ich wahrscheinlich schon sehr.
Das könnt ihr nochmal nachlesen auf kleiner3.org.
Genau. Und habe noch ein paar andere Beispiele. Und also was für mich unglaublich interessant war, ich habe das erste Mal einen Artikel aus dieser Sexismusperspektive geschrieben. Und ich bin ja jetzt jemand, der, sagen wir mal eben, jetzt, also ich bin es ein bisschen gewohnt, ein bisschen angepault zu werden im Internet, weil ich da so aus dieser Post-Privacy-Ecke komme und ja auch durch meine Popcorn-Piraten-Sachen, da kriegst du die ganze Zeit immer irgendwie, irgendwer beschimpft mich immer oder gewöhnt man sich so ein bisschen dran. und das war aber trotzdem eine interessante Erfahrung, wie du sofort angepault wirst, wenn du dich mit dem Thema Sexismus auseinandersetzt.
Ja, die Leute wollen dann immer gleich sagen, das war nicht so schlimm.
Ja, oder? Genau. Und hier, du forderst ja Bücherverbrennung und
echt?
Also, ja, das da ging es schon. Also es gab so ein paar Tweets irgendwie.
Ich habe auch lustigerweise nicht immer Lust, unsere Kommentare zu verfolgen. Also natürlich, wir moderieren ja vorher. Das heißt, bestimmte Sachen lassen wir natürlich gar nicht durch.
Ja. Das waren Tweets.
Das waren Tweets, okay.
Genau. Ich wurde dann, also auf Twitter kam irgendwie gleich überhaupt, ja. Also und ob ich denn jetzt hier Bücherverbrennung will und ob man jetzt hier alles politisch korrekt und nichts mehr erlaubt und alles muss durchgegendert werden. Das hatte ich gar nicht geschrieben, ja.
Das ist ein unheimliches Reizthema und da kannst du mal sehen, wie es uns immer geht.
Ja, deswegen, das war auch ein Grund mit, warum ich das gemacht habe. Also ich wollte das, für mich ist Sexismus nicht ein Thema, mit dem ich mich gut auseinandersetzen kann. Das ist einfach nicht mein Thema. Mit dem ich mich jetzt schriftlich auseinandersetze. Ich lese aber Artikel dazu und wollte aber mal was dazu schreiben, weil mich das auch wirklich interessiert hat, dieses Feedback. Und ich war erstaunt und ich kann mir halt schon vorstellen, dass das auch einen angreifen kann. So.
Das ist anstrengend, ja. Also, ich meine, und ich bin da sozusagen noch nicht mal eine, die an vorderster Front steht. Ja, genau. Also, aber jetzt, natürlich war das im Bereich Kinderbücher auch gerade, weil ja da auch die Debatte um Sprache und um rassistische Begriffe irgendwie da ja gerade erst getobt hatte. Und da bin ich auch mit Leuten auf Facebook da auch aneinander geraten, die ich für so einigermaßen vernünftig gehalten hatte. Aber ich weiß nicht, das ist irgendwie ein unheimlich, und auch auf Facebook, auf Twitter auch hatte ich mal so eine Diskussion. Da werden die Leute unheimlich, gehen in so eine krasse Verteidigungsposition und ich frage mich, was genau wollt ihr hier eigentlich gerade verteidigen? Ihr seid, wenn ihr euch angegriffen fühlt, dann fragt euch mal, was da los ist. Ja.
Also es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung und ich bin es halt auch eigentlich gewohnt, dass man, also ich finde es auch okay, wenn jemand sagt, nee, sehe ich nicht so. Ja, das reicht ja. Aber die Gemüter kochen extrem hoch, sofort irgendwie. Und das fand ich schon spannend. Ich weiß auch nicht warum, aber es war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Und deswegen kann ich jetzt auch besser verstehen, wenn über solche Themen diskutiert wird. Also so, ich kann, glaube ich, die agierenden Personen jetzt besser verstehen, wenn ich so einen Text geschrieben habe, so einen Selbsterfahrungskurs. Ich schreibe einen sexismusrelevanten Text. Mir ist aber ein Text von dir total hängen geblieben, den du mal bei Kleiner 3 veröffentlicht hast, und das war einer übers Essen. Den fand ich
ganz toll. Der über Fleisch?
Genau. Du hast mal einen ziemlich langen Text geschrieben über Fleisch, Fotos machen von Essen und was das überhaupt alles ist. Ja, der fing so an, der Artikel, dass du dich jetzt eigentlich über, ich glaube, du wolltest dich eigentlich über Essensfotos im Internet aufregen.
Ja, über so Fleischfotos. Genau, also diese, weiß nicht, boah, schau meinen fetten Burger mit Bacon und allem. Ja. Und irgendwie, das dann irgendwie so eine, ich kann es gar nicht mehr so richtig, weil ich ja dann auch so viel darüber nachgedacht habe, deswegen kann ich diese Empörung gar nicht mehr so richtig heraufbeschwören, aber irgendwie befiel mich dann immer so dieses, ja, ist es halt, aber jetzt gib nicht auch noch so damit an, so was eigentlich ein total blödsinniger Gedanke ist, ja, aber andererseits auch wieder nicht, weil man das natürlich damit so fortschreibt irgendwie. Ist ein sehr schwieriges Thema.
Ja.
Und Leute werden da auch schnell emotional, wenn es ums Essen geht.
Ich werde dich jetzt nicht so schnell weglassen von dem Thema.
Okay.
Also genau, du hast es ja schon angerissen. Also der Text ist bei mir jedenfalls hängen geblieben, weil ich finde, dass wir immer relativ wenig über das Essen reden und schreiben. Es gibt, sagen wir jetzt zum Beispiel, mehr Texte über Sexismus, würde ich denken, als über Essen. Also so in so einer reflektierenden Weise, wie du das geschrieben hast. Und das Spannende an deinem Artikel fand ich, dass du eben angefangen hast, also eigentlich wollte ich mich jetzt aufregen über Essensfotos, aber eigentlich muss ich jetzt nochmal kurz über Fleischessen nachdenken. Und dann kam so ein bisschen raus, naja, ich esse, also du hast dann geschrieben, dass du dann eben ja auch manchmal Fleisch isst. Also Fleischessen war jetzt, so hast du das argumentiert, ist jetzt erstmal auch für dich per se nichts Verwerfliches. Ja?
Ja, jein. Also
ich will dich jetzt hier nicht auf einer Vegetarier-Debatte festnageln, keine Angst.
Nee, die Sache ist die. Ich finde, es gibt ganz viele Gründe, warum man sozusagen Fleisch essen kritisch sozusagen betrachten und kritisch hinterfragen kann. Und ich sehe da ganz viele, und für mich sind eigentlich immer so ein bisschen die ökologischen am einleuchtendsten und schon auch Fragen der Tierhaltung und so weiter. Weil ich eben merke, dass ich es über dieses, aber du kannst doch nicht ein anderes Lebewesen töten, auch wenn ich denke, nee, eigentlich muss das nicht sein. Trotzdem schaffe ich sozusagen, das muss ich leider ganz ehrlich zugeben, darüber nicht eine ausreichende Anti-Fleisch-Esshaltung aufzubauen. Ich merke es einfach. Und dann ist natürlich die Frage, die ich mir gestellt habe, wir wissen, wir haben eigentlich mittlerweile so viele Fakten darüber und schaffen es trotzdem immer wieder, darüber hinwegzusehen und einfach sozusagen nur noch mit, ja, vielleicht unserem Genuss oder unserer Gewohnheit zu folgen, oder obwohl, glaube ich, viel mehr Leute als es Vegetarier gibt, irgendwie schon mal kritisch darüber nachgedacht haben, aber es trotzdem nicht machen.
Genau, und mich hatte der Text, der ist so bei mir hängen geblieben, weil ich mich auch immer, sagen wir mal, immer wieder mit Fleischessen beschäftige. Bei mir gab es irgendwann, ich weiß gar nicht, so vor anderthalb Jahren, ich glaube, ich hatte geschenkt bekommen das Buch von diesem Foodwatch-Chef. Irgendwie.
Thilo Bode.
Genau, der hat so ein Buch geschrieben.
Der hat, glaube ich, zwei.
Genau.
Mir fällt der Titel jetzt auch nicht ein. Ich habe auch eins von ihm gelesen.
Genau, und das ist generell irgendwie interessant, und da regt man sich so ein bisschen über diverse Themen auf. Und da ging es aber auch nochmal um Fleisch. Und das war gar nicht von ihm, sondern das zitierte er, glaube ich, irgendwie. Da waren so, glaub ich, so Regeln drin fürs Fleischessen. Und eins war, dass man eben Fleisch nur dann essen sollte, wenn man es noch irgendwie, also in seiner Form so erkennt. Ja, das
wenn man
so
noch sehen kann, wo es herkommt.
Genau, also ja, weil wenn du, also eigentlich, wenn du einen Burger isst, zum Beispiel, schon ist so irgendwie, was ist das eigentlich für Fleisch irgendwie? Und je mehr du sozusagen noch das Fleisch erkennst, desto mehr impliziert es schon, dass es sozusagen nicht aus einer völlig fragwürdigen Quelle kommt, weil dann ist es schon mal nicht komplett zusammengestückelt. Ja,
ja, ach so, dann ist es aber nur ein Argument dafür, gutes Fleisch zu essen.
Ja, genau. Also damit habe ich mich zumindest beschäftigt. Ja, also sozusagen, also für mich, ich habe dann damals sozusagen ich habe einfach ein paar Monate gar kein Fleisch gegessen und dann habe ich so gesagt, okay, ich will jetzt nicht mehr jeden Tag in der Woche Fleisch essen, wie man das ja eigentlich so macht. Also wenn man arbeiten geht, dann geht man ja immer zum Mittag zum Business Lunch, ja, wie es so schön heißt, in irgendeins der umliegenden Restaurants. Und da gibt es dann immer so für so 5 bis 7 Euro ein Essen. Und wenn da Fleisch dabei ist, dann denke ich so, boah, da kann einfach was nicht stimmen. Ja, also für 5 Euro ein Essen, so mit Lamm oder so, dann denke ich so, wo soll das herkommen irgendwie? Damit halt irgendwie einfach aufzuhören, wo du aber dann schon in diese Krise stürzt, dich vegetarisch zu ernähren. Mittags läuft oft darauf hinaus, immer so das eine Produkt auswählen zu können. Du hast dann immer so eine Mittagskarte.
Und es gibt ein vegetarisches Gericht, ja, ja.
Genau, das hatte ich heute gerade. Ich war bei so einem Inder, ich habe so 8 Gerichte und eins war vegetarisch und denkst, dann nehme ich das.
Ja, das ist bei Indern, finde ich, besonders absurd hier in Deutschland. Also, weil es gibt ja viel mehr indische Küche, die vegetarisch ist. Aber ja, die ist dann so, das ist so dann immer dieses Eingedeutsche, so nein, da muss Fleisch dabei sein, sonst ist das hier kein richtiges Essen. Und also das ist ja auch was, worüber ich mich dann so ein bisschen aufgeregt habe in dem Artikel, dass es einem halt auch wirklich nicht so leicht gemacht wird. Ja. Also, dass es sozusagen so viele tolle Alternativen gibt, die wo man dann doch sagen muss, in so einer Stadt wie Berlin ist das überhaupt nicht repräsentativ. Hier gibt es schon so viel irgendwie vegetarisches oder auch mal veganes Essen so auf die Hand. Wobei da wahrscheinlich Veganer dir auch was anderes erzählen würden. Mhm. Danach gucke ich zugegebenermaßen noch nicht so. Als Vegetarier kommt man schon einigermaßen durch und muss nicht immer dasselbe essen. Aber dass das so unkreativ behandelt wird, das ist so frustrierend, finde ich. Also
unkreativ trifft es, glaube ich, ja.
Und dass ich dann aber auch manchmal denke, wenn ich morgens irgendwie in der Schlange stehe, um mir noch irgendwie ein Brötchen oder ein Stückchen oder irgendwas zu holen und dann beim Bäcker und dann nimmt vor mir derjenige oder diejenige nimmt dann halt das Brötchen mit Schinken und Käse und ich denke mir, es würde jetzt auch nicht so viel anders schmecken, wenn dann jetzt kein Schinken noch drauf wäre. Ja. Oder ich weiß nicht, man könnte das auch durch noch ein gut gemacht, also ja gut, das ist dann schon wieder der Punkt, ein gut gemachter Aufstrich oder so. Es ist halt einfach mehr Arbeit, mehr Aufwand, als eine Scheibe Schinken da drauf zu legen. Aber ich finde gerade bei diesen sehr verarbeiteten und nicht so teuren Produkten, das ist doch
genau, also
das sind dann so dieser Punkt, das ist Gewohnheit. Aber ich finde, das sind lauter Faktoren, die man nicht einfach so abtun darf und da darf man sich auch nicht so drüber erheben. Also sozusagen Gewohnheit, Zeit, Aufwand, Geld, das sind so Sachen, die kann man nicht einfach so kleinreden und sagen, mach's halt anders, ja. Aber dann würde ich mir halt wünschen, dass es zum Beispiel einfach ein besseres Angebot gäbe, dass man mal mehr kennenlernt und so weiter.
Also ich habe auch gemerkt, dass es sozial teilweise ein bisschen schwierig war. Also ich habe ja mehrere Monate gar kein Fleisch gegessen und wenn du dann eingeladen bist, bei Familie und da gibt es dann irgendwie Gans oder Ente und dann teilst du dann vorher schon mit, du isst kein Fleisch, dann wird sowieso die ganze Zeit Witze gemacht. Yeah. Also wirklich die ganze Zeit. Und du kriegst dann halt auch irgendwie auch so Nudeln oder so. Es gibt dann immer so das Ersatzgericht.
Ja, irgendwie. Die Beilage.
Ja, genau. Genau, oft kriegst du irgendwie die Beilage. Ja, genau. Ja. Also da wird dann irgendwie was weggelassen. Und das war nicht so schön. Also ich habe dann irgendwann halt wieder angefangen, Fleisch zu essen, weil es ist halt auch gerne. Meine Entscheidung ist eben auch, ich finde es okay in bestimmten Rahmen. Also ich finde es eben nicht okay mit diesem täglichen eben, ich kaufe mir ein Brötchen, da ist einfach Schinken drauf, weil das ist dann halt drauf. Und ich will auch nicht mittags so ein Essen essen, wo das so untergemischt ist irgendwie. Das gruselt mich. Ich finde es aber schön irgendwie so am Wochenende, so am Samstag oder am
Sonntagsbraten.
Ja, genau. Ich finde das gar nicht so verkehrt. Weil dann ist es auch wirklich schön. Also dann hast du auch wirklich so dieses, so du freust dich dann auch wirklich drauf. Ich akzeptiere das aber auch, dass man das wirklich anders sehen kann und dass man das jetzt blöd findet, dass ich sonntags mir sozusagen den Sonntagsbraten gönne, den es eher samstags gibt.
Also ich sage immer, wenn mehr Leute das so halten würden und wirklich sagen würde, ich esse nur am Wochenende oder nur einmal in der Woche Fleisch, das wäre auf jeden Fall schon ein das würde enorm schon weit, das würde schon weiterhelfen jetzt so rein, was diesen ökologischen Faktor angeht. Es gibt natürlich noch den moralischen Faktor, der halt in Frage stellt, ob wir überhaupt Tiere essen sollten, den ich, wie gesagt, auch sehr gut nachvollziehen kann, der es aber bis jetzt noch nie geschafft hat, mein Verhalten zu ändern, leider. Das, ja, man muss da auch mal ehrlich sein. Ich fand deswegen das Buch von Jonathan Safran Foer, oder wie man ihn auch immer ausspricht, Tiere essen, das fand ich aus dem Aspekt sehr, sehr interessant, dass er halt ganz viel auch auf diese kulturelle Bedeutung und soziale Bedeutung von Essen eingeht. Also dieses, natürlich haben bestimmte Gerichte ja auch eine Tradition, klar, in den USA hast du irgendwie den Thanksgiving-Truthahn und so weiter, und dass das sozusagen ja auch ein soziales Moment beinhaltet, dass du nicht einfach so, das ist nicht einfach nur die Frage, dann koche ich halt was anderes, sondern es sind damit noch Traditionen und Erwartungen und Erinnerungen und so Dinge verbunden. Also einfach die Bedeutung des gemeinsamen Essens und so, das hat halt ja eben noch etwas größere Dimensionen als gut, dann machen wir halt Tofu.
Tofu ist auch so ein, das ist dann auch.
Ich esse mittlerweile sehr, sehr gerne Tofu.
Ich weiß, ich auch, obwohl Tofu in Restaurants oft sehr schlecht zubereitet wird. Es wird oft sehr, sehr lieblos irgendwie einmal durchfrittiert.
Ja, yeah, das ist.
Oh, das ist wirklich.
Beim Asiaten dann einfach so der Tofu-Block im Backteig, bam.
Genau, das ist dann das vegetarische Essen. Also ich war mal im Restaurant, da hatte ich irgendwie mal Ente gegessen, das war irgendwie toll. Beim nächsten Mal, kannst jetzt nicht schon wieder Ente essen, dann nimmst du mal Tofu, und das war der totale Absturz einfach. Ich glaube, weil man eben Tofu auch sehr falsch zubereiten kann, hat das so einen unglaublich schlechten Ruf.
Das finde ich total schade, weil ich finde, ich mache mir das dauernd.
Zu Hause auch, ja?
Ja, klar. Ich koche mir nie was mit Fleisch. Also. Wenn ich mal Fleisch esse, dann esse ich das außer Haus, und das ist eigentlich ganz schlimm, weil da weiß ich nicht, wo es herkommt, und überhaupt, ich weiß, Asche auf mein Haupt.
Ja. Ich komm zu Hause, also meine vierjährige Tochter, also die will einfach Fleisch essen. Das ist wirklich unglaublich. Ich glaube, es ist auch schwierig mit Kindern. Also es gibt ja Eltern, die ihre Kinder auch vegetarisch ernähren. Da muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich, was die Ernährung angeht und so, was dann so schon. Die ganzen Spurenelemente und so, was da alles so drin ist. Aber ich habe generell festgestellt, dass Kinder teilweise extrem scharf sind auf Fleisch, und zwar nicht unbedingt, wenn sie von den Eltern vorgelebt wird. Also, sondern einfach, da ist so ein, ist komisch, wenn so ein kleines Kind, so ein kleines Mädchen, so ein süß und so, und dann sieht die so ein Steak, und dann siehst du so eine, in diesem kleinen Kind so eine Fleischeslust, das ist schon irgendwie erstaunlich. Da will man sich nicht dazwischen stellen. du hast in deinem Text aber, der war ja eben, wie gesagt, so schön lang, da hast du auch über Männer und Fleisch geschrieben, und das fand ich sehr spannend.
Ja, das ist auch nochmal so ein Thema, da könnte man eigene Artikel draus machen. Ja. Und das ist ja nicht sozusagen nur dieses Männer und Fleisch, sondern Männerbild und Fleisch. Also sozusagen, wenn man sich eben dann jetzt ganz aktuell irgendwie die ganze Grillwerbung anguckt und so weiter, und dann, wo wirklich ja immer wieder auf dieses Klischee abgezielt wird, dass irgendwie so ein richtiger Mann, der steht total drauf, irgendwie am Grill jetzt so das fette Zeug irgendwie da drauf zu hauen, und das, dann ist er irgendwie in seinem Element als richtiger Mann, und das ist irgendwie furchtbar, so. Blut, Schweiß und Tränen. So.
Und bist du da zu irgendeinem Punkt gekommen? Also, dass das so ist, kann man ja irgendwie, das sieht man ja. Also, das ist so eine bestimmte Ikonografie.
Das sieht man ja.
Naja, also du musst ja nur eine Zeitung aufmachen, wie du ja sagst, oder eine Fernsehwerbung. Und es ist einfach so, dass es eine klare Zusammenhang gibt von Fleisch als Essensdarstellung und Männern. So, es gibt so eine ganz martialische Darstellungsweise, die ist auch in der Popkultur. Also, weiß ich nicht, King of Queens, die Comedy-Serie, da wird immer wieder thematisiert, dass er irgendwie das High-End-Modell des Grills hat. Also ja, das ist einfach so große, wuchtige Männer an Grillen irgendwie. Und bewegt sich da irgendwas? Oder also gibt es da irgendwas?
Ich weiß jetzt nicht genau, was du mit bewegen meinst. Na, im Moment hat man ja eher das Gefühl,
verändert sich das? Was meine ich mit bewegen?
Ich habe nicht das Gefühl, dass da in der letzten Zeit jetzt so sich das so, dass es irgendwie progressiver geworden ist oder dass es so aufgebrochen ist, aber sicher an manchen Stellen, aber es gibt wiederum sozusagen auch die Gegenbewegung. Also wenn man jetzt zum Beispiel diese Zeitschrift Beef, dieses Kochmagazin für Männer, das ist halt ja so ein gutes Beispiel, wo ich manchmal wirklich das Gefühl habe, das ist, du hast, wenn du dann die anderen Zeitschriften anguckst, irgendwie so hier Men's Health oder so, wo es dann immer um das Sixpack geht und da ist dann irgendwie immer so ein adretter Herr drauf und dann hast du daneben irgendwie deine Beef und dann ist da irgendwie so ein Berg Fleisch drauf und ich finde schon, das hat sowas Verzweifeltes, wie da gerungen wird um so einen Männlichkeitsbild. Ich meine, man könnte dann immer auch sagen, ach, das kauft ja niemand von den Leuten, die ich kenne oder von den Männern, die ich kenne und überhaupt, aber das gibt es ja und die sind ja, die existieren, die werden ja offensichtlich auch gekauft. Ich kenne jetzt einen Bekannten, der kocht einfach gern und der sagt, also der hat da, glaube ich, mal ein Abo geschenkt bekommen, sage ich jetzt zu seiner Verteidigung. Nein, also der sagt dann einfach, ja, das ist da schon so drin und dann gibt es immer diese Gadget auch noch Kapitel, wo dann irgendwie sauteure Pfannen oder Öfen oder so, also so völlig abstrus, ja.
Also ein Pornoheft für den Griller, sozusagen.
Ja, oder halt eben, das ist halt diese Schiene, auf für Männer okay ist zu kochen und das muss immer Luxus und High-End und ja, und das bedienen die halt, aber gerade was dieses, also im Heft ist es auch teilweise echt ein Kochheft. Also wenn man sich für Kochen interessiert, okay, ja, dann, aber das ist ja das, dass man so gar nicht mitkriegt. Was man mitkriegt, was im Laden liegt, das ist dieses Cover mit diesen Fleischportionen, die so total abstrus sind, wie gesagt, die auch immer so inszeniert werden, als würden sie quasi noch zucken, ja, und da habe ich dann halt schon das Gefühl, das soll irgendwie sowas ansprechen, wo der Mann dann irgendwie das Gefühl hat, dass das ist irgendwie,
ich weiß nicht,
ja, aber ja, so pseudo, also.
Ich wollte gerade sagen, kulturelle Urinstinkte.
Ja, ja, so herbeigeredete. Und dann, wenn man sich die Begriffe anguckt, das sind auch immer gerne mal so Superlative und so. Und das, ich meine, das ist schon ein ausgeklügeltes Konzept, aber es ist natürlich, ich finde, dass das Männerbild, was da so präsentiert wird, hat was Verzweifeltes irgendwie.
Also du hast gerade noch so einen Schlenk gemacht, der mich daran erinnert, dass ich mal so eine Debatte mitbekommen habe, da ging es ums Kochen. Da wurde ein bisschen vorgeworfen, dass in diesem aktuellen Männer-Kochen-Hype, den gibt es ja irgendwie.
Ja, ja, klar.
Dem wurde vorgeworfen, dass aber es sozusagen im Moment das männliche und das weibliche Kochen gibt. Und
ja,
das
natürlich.
Weibliche Kochen, ja, das war
weibliche
für mich immer
Kochen ist das Alltagskochen.
Genau, das ist
das langweilige Kochen.
Genau.
Und das Männerkochen ist das besondere Kochen. Die machen das, den
Braten.
Den Braten, die machen irgendwie das tolle, aufwendige für Gäste und das, ja, so High-End halt, ne?
Ja, das.
Und das sind irgendwie, damit wird gleichzeitig dieses alltägliche Kochen irgendwie abgewertet. Also, ja. Und für den Mann dann wieder so diese spezielle Domäne geschaffen, wo das auch, ja, das.
Du willst dich gerade nicht aufregen, sehe ich.
Nee, vielleicht ist es schon ein bisschen zu spät dafür. Ja. Ich gebe zu, ich kriege da jetzt nicht mehr so den.
Nee, aber mir reichen schon. Also mir haben auch diese Stichworte gereicht, weil ich habe dann auch drüber nachgedacht, also ja, also ich habe mich auch ein bisschen selber bei erwischt, weil ich, wenn ich ehrlich bin, mag ich das auch eher so besonders zu kochen.
Ja, genau, das macht ja auch mehr Spaß, das macht allen mehr Spaß, aber genau. Das ist halt so, da werden halt dann wieder so Rollen fortgeschrieben, ja. Die eineng sind, die einseitig sind und die letzten Endes auch oft darin resultieren, dass Arbeiten, haushalterische Arbeiten ungleich verteilt bleiben.
Ja. Ja, also ich wollte ja heute auch nicht viel mit dir über Feminismus reden, weil das nochmal so ein eigenes Thema ist, was man, glaube ich, nicht so mitnehmen kann.
Da hätte ich mich auch noch besser vorbereiten
müssen. Ich mich auch.
Also jetzt nicht, dass ich mich grundsätzlich, nein, ich wollte damit nur sagen, das ist dann manchmal ganz gut, wenn man nochmal so ein bisschen.
Ich finde es aber, genau, also ich glaube, das wollte ich einfach nur mitnehmen heute, dass das halt, das sind so ein paar Überlegungen, die ich einfach total nachvollziehen kann und die ich halt, wo ich so zwischen Tür und Angel irgendwo gelesen habe, dass es das männliche Kochen gibt, und das hat mir irgendwie eingeleuchtet. Ja? Und ich habe mich halt auch ein bisschen erwischt gefühlt irgendwie. Ich koche aber trotzdem gerne besonders, aber
ja, das ist ja auch anders. Das ist ja gar nicht der Punkt, ja. Aber dass es sozusagen so geschlechtertechnisch zugeschrieben wird, das ist dann halt schon auch wieder so dieses, dass es zum Beispiel viel weniger immer noch sozusagen in der Haute Cuisine irgendwie für Frauen schwerer ist. Also unter den Sterne-Köchen sind es halt auch vor allem Köche und nicht Köchinnen. Ja. Und dass es irgendwie dann auch noch so eine Männerdomäne ist und so. Klar, wenn es was Besonderes ist und irgendwie als Kunst angesehen, dann ist es irgendwie, das machen dann wieder die Männer und das dominieren dann wieder die Männer. Mhm. Und dann gibt es natürlich wieder ganz viele, die sagen, ja, das ist für Frauen dann wieder zu anstrengend oder weiß der Geier. Und das ist aber einfach, so funktioniert es halt nicht.
Ja.
Also so, das sind dann auch wieder, ist dann wieder die Frage, wer besetzt hier irgendwie die wichtigen Stellen?
Dann kommen wir mal noch zu einem dritten Punkt an dem Text. Max, ich schlachte den total aus.
Ich finde es ja toll, ich fühle mich sehr geehrt. Ja, ich hätte ihn da halt nochmal gelesen, wenn du mir das vorher gesagt hättest.
Nein, dann wäre das zu vorbereitet gewesen.
Ich sehe schon.
Ich rede mich ja lieber ran. Und zwar, du hast auch über Essensfotos geredet. Und das war eigentlich das, warum ich, glaube ich, eigentlich auch dran hängen geblieben bin. Weil ich mich auch monatelang irgendwie aufgeregt habe über Essensfotos im Internet, auf Instagram.
Das ist das Lustige, weil eigentlich finde ich es doof, wenn man sich über Essensfotos aufregt.
Ja, und ich dachte erst so, ach, endlich regt sich auch mal jemand über Essensfotos auf.
Dann bist du reingefallen.
Genau,
dann habe ich mich gar nicht
irgendwie über Essensfotos drauf reingefallen. Ich habe ja seit längerem einen Feldzug gegen Essensfotos im Netz, also beziehungsweise gegen Essensfotos auf Instagram. Also Instagram, für die, die es nicht kennen, ist ein Fotodienst, wo man Fotos macht und dann so ein aus 15 Farbfiltern oder sowas drüberlegen kann und das dann auf Facebook oder Twitter veröffentlicht. Und was mich irgendwie total genervt hat, ist, dass diese Essensfotos irgendwie auch immer gleich aussehen. Also wenn du diese Farbfilter rüberlegst, sehen die immer gleich aus. Das war sozusagen die eine Kritik. Also alle Essen sahen plötzlich gleich aus und die andere, die aber nicht gleich aussahen, sahen auch einfach wirklich eklig aus. Also so eine Currywurst mit so einem Farbfilter drüber. Boah, also wirklich, wo auch so eine kognitive Dissonanz irgendwie bei den Leuten, die das veröffentlichen, die anscheinend so dieses Aroma und dieses Hungergefühl haben, während die gerade vor diesem Essen sind, dann fotografieren die das. Und ich glaube einfach alle anderen so sich so leicht angewidert vom Bildschirm wegdrehen. Und dann fing ich ja an, damals mein Schimmelgramm zu machen und habe immer verschimmelte Lebensmittel fotografiert, die wir leider zu viel haben, weil irgendwie für 4 Personen einkaufen und dann Bio und das schimmelt dir dann immer weg. Und dann fing ich an zu fotografieren. Das stieß auf relativ positives Feedback, aber auch sehr, sehr kritische Brandgespräche, wo man...
Tatsächlich?
Ja, ich wurde mehrfach darauf angesprochen, das bitte zu unterlassen, weil...
Sonst, weil die es Leute eklig finden?
Ja, weil die Leute es ganz, ganz, ganz tolle eklig finden und es einfach kaum aushalten, diese Schimmelfotos.
Oh, das ist aber jetzt aber... Das hätte ich nicht gedacht.
Ich dachte dann auch so, da würde ich mit dem Therapeuten drüber sprechen. Aber gut.
Jeder hat seine eigenen Ekel.
Genau.
Also,
meine These war aber, dass wenn du verschimmeltes Essen mit einem Instagram-Filter veröffentlichst, sieht das genauso ästhetisch aus wie...
Stimmt nicht.
Doch. Guck dir meine schönen Schimmelsachen vielleicht an. Ja, doch. Wenn du das so, wenn du diese poppigen Farben da drauf legst, sieht genauso aus einfach.
Das kommt drauf an, wenn du noch genau erkennst, was es ist und du assoziierst nicht, oh, poppige Farben, irgendwie cooles Bild, sondern du assoziierst, oh, verdorbenes Essen. Und da haben wir halt sozusagen uns eingetrichtert, und das ist ja auch ganz gesund so, dass das was ist, von dem ich mich fernhalte, weil ich weiß, dass es nicht gut für mich ist. Und deswegen reagiert man mit Ekel.
Hast du mal meine Schimmelgramm-Fotos gesehen?
Ich habe Schimmelgramm-Fotos von dir gesehen, aber ich...
Hast du dich geekelt?
Vor manchen. Ich finde, wirklich? Das ist immer so, ja, aber nicht im Sinne von, ich mach das weg, ich krieg Herpes, sondern ja. So, naja, okay, weiter gescrollt.
So gehst du mit meinen Kunstwerken um, ja?
Mit manchen. Das ist kommt, glaube ich, immer darauf an, wie sehr der Verfall fortgeschritten ist. Nein, es ist wirklich eine Frage von Fall zu Fall. Was ist es, was da verschimmelt ist? Und wie sieht's aus? Also
das war jedenfalls keine große Kunst. Das war nur so ein bisschen Herumgetrolle im Internet. Und so
genau, deswegen habe ich nicht weitergetrollt. Das war einfach keine große Kunst.
Genau.
Clemens.
Jedenfalls las ich dann dein Blogartikel und dachte so, endlich ein Kollegen im Geiste. Und dann stellte sich aber heraus, dass du das gar nicht so schlimm findest. Und jetzt aber doch nochmal die Frage, also du hast dir da anscheinend Gedanken drüber gemacht, was bedeutet das, Essensfotos ins Netz zu stellen? Also warum macht man das? Und was meint das?
So. Habe ich das?
Ja, du hast drüber...
Darum ging das...
Hat das was mit Status zu tun? Oder ist das was gemeinschaftlich? Also warum...
Es war kein Artikel über Essensfotos.
Nee, aber das waberte so ein bisschen durch den Text durch. Und du hast darüber nachgedacht, das habe ich gemerkt.
Ich glaube, ich bin da noch nicht ganz durch. Es gibt, glaube ich, verschiedene Arten von Essensfotos. Es ist ein Essen, das ich selber gekocht habe und habe es irgendwie schön arrangiert, schön angerichtet. Dann bin ich einfach erstmal stolz darauf, dass ich das jetzt selber gemacht habe, weil es ja auch doch auf, also man fotografiert ja dann, und das habe ich auch selbst schon gemacht, eher Sachen, jetzt nicht irgendwie, dass man schnell irgendwie müde zusammengekloppt hat, sondern wenn man sich mal ein bisschen Mühe gegeben hat oder wenn man das Gefühl hat, es ist am Ende in irgendeiner Weise was Ästhetisches, kulinarisch Interessantes bei rausgekommen, was auf dem Foto schön aussieht. Ich habe sogar schon irgendwie belegte Brote von mir fotografiert, weil die einfach für mich gerade ästhetisch schön aussahen. Dann auf dem Teller mit so und dann eben so mit verschiedenen Farben und kannst dir ja mal anschauen. Nein, aber das ist dann einfach in dem Moment, da hat man dann kurz Spaß an dieser ästhetischen Inszenierung. Ja. Und das ist ja bei den meisten der Instagram-Fotos so. Also
findest du, die meisten sind selbstgemachtes Essen?
Nein, ich meinte jetzt auch ganz generell. Also nee, aber das ist so eine Kategorie. Mhm. Und dann gibt es, glaube ich, noch dieses, ich bin jetzt gerade in einem schönen Restaurant oder wie auch immer, ich bin irgendwo was essen und ich tue mir gerade was Gutes und ich freue mich darüber jetzt einfach total. Und das ist genau dasselbe, wie wenn du twitterst, ach, super schön Film gesehen gerade, ja. Nur du sagst halt was in einem Bild. Du sagst es halt ohne Worte, sondern in einem Bild. Und Essen ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Und ich denke halt auch gerade die Leute, die so Dienste nutzen, sind vielleicht oft welche, wo dann halt so, ich tue mir mal was Gutes mit Essen, ist so eine Variante davon. So, ich gehe jetzt mal irgendwie zu meinem Lieblingsrestaurant oder so. Mhm. Und das ist dann sozusagen eine Weise zu sagen, ich freue mich da gerade drüber und ich lasse euch an meiner Freude teilhaben. Einmal, weil ich euch tatsächlich meine Freunde, die mich kennen, an meiner Freude teilhaben will und alle anderen, die mich nicht kennen, denen will ich halt irgendwie zeigen, wie ich so drauf bin in meiner persönlichen Inszenierungen, die ich hier mache. So.
Das heißt, was dich eigentlich nur eingangs aufgeregt hatte, waren Fleischfotos, richtig?
Ja. Also dieses
Macho-Gehabe oder?
Ist gut, ich sage nicht, dass das nur von Männern ist.
Nee, aber also ich versuche es gerade zu verstehen, was so der Aufreger war am Anfang.
Ja, ich glaube, das ist irgendwie, den finde ich auch und deswegen habe ich den dann auch nicht so ausartikuliert, weil ich den eigentlich so ein bisschen merkwürdig moralisch finde, so dieses, ja, wenn ihr unbedingt Fleisch essen wollt, dann macht es halt, aber wir wissen doch alle, dass es irgendwie, wir aufgeklärten Menschen wissen doch, dass das irgendwie nicht so, wie schlimm die Schweine gehalten werden, ja, wie die ganzen Bedingungen sind, die da drumherum sind. Und dann musst du jetzt nicht auch noch das hier so verherrlichen mit deinem Boah-Bacon-Bild, ja. Also sozusagen, wenn du es nicht lassen kannst, es zu essen, okay, es schmeckt halt lecker. Aber dann jetzt auch noch das sozusagen so zu inszenieren, das hat dann irgendwie so eine, dass man so dieses Bauchgefühl hat, das finde ich jetzt irgendwie total geschmacklos. Ja? Wobei ich halt weiß, dann müsste ich mich sozusagen auch darüber aufregen, dass die Leute es essen. Was ich auch irgendwie tue, auf der anderen Seite finde ich es schwierig, Menschen vorzuschreiben, was sie essen sollen.
Ja, ich verstehe. Also ich, bei mir hat sich das auch gewandelt, weil ich auch durch diese Post-Privacy-Spaggeria-Geschichte so ein bisschen mittlerweile zu dem für mich persönlichen Schluss gekommen bin, dass irgendwie jeder das Recht hat, sein Leben ins Netz zu kippen, wie auch immer er möchte. Also es war ja vorher so ein bisschen so eine, meine Aufregung war ja so, boah, ihr geht mir auf die Nerven mit euren geschmacklosen Currywurst-Fotos, die auch einfach eklig aussehen, also die halt auch nicht schön aussehen, sondern einfach objektiv eklig, natürlich Quatsch ist, weil sie ja schon allein für den Subjekt, der sie reingestellt hat, irgendwie schön war. Und ich mittlerweile an diesem Punkt bin, dass ich eben nicht finde, dass man irgendjemanden sagen sollte, was er auf Twitter, Facebook oder in seinem Blog irgendwie veröffentlicht oder nicht.
Das versuche ich eigentlich auch stets zu vermeiden. Ja. Also gerade was solche, also ich versuche es zu vermeiden, wenn es um solche Alltagsdinge geht und solche lebensstilistischen Entscheidungen, sage ich einfach mal. Natürlich, wenn irgendjemand was Diskriminierendes oder in sonst irgendeiner Weise irgendwie Sachen macht, die andere Leute angreifen oder so. Klar, dann würde ich auch was sagen. Aber ich meine wirklich, wenn es um solche Sachen geht, versuche ich das wirklich zu vermeiden. Weil ich dann immer sage, ja, man kann es auch ausfiltern.
Ja, und das ist ja aber ist ja auch so ein Argument. Ja, aber warum soll man jetzt etwa schreiben, dass man gerade die Treppe runterläuft oder was? Ja, und dann denke ich, ja, warum nicht?
Wenn du schreiben willst, ich meine, es könnte dann irgendwann dazu führen, dass ich denke, okay, ist da vielleicht doch nicht so ein interessanter Twitterer und dann entfolge ich vielleicht doch.
Aber dann kommen die Treppenfetischisten und treffen sich.
Nein, wenn es um solche Sachen geht, bin ich da grundsätzlich auch so, dass ich finde, da sollte man den Leuten so viel, also da muss schon einiges passieren, bevor ich denke, okay, jetzt reicht's, jetzt muss ich irgendwie was sagen.
Also ja, aber ich sag nichts mehr zu Dingen, die ich für belanglos halte. Also ich reg mich nicht mehr über Belanglosigkeit. Ich versuch mich nicht mehr über belanglose Dinge im Netz aufzuregen, weil ich glaube auch...
Wo ist denn da der Spaß?
Weil ich auch Dinge ins Netz stelle, die für andere irgendwie belanglos sind. Also obwohl das ja auch immer im Auge des Betrachters liegt. So, ich weiß noch, wenn ich dann irgendwie Fotos... Ich sitze jetzt hier gerade auf einer Treppe und warte, dass jemand mir aufmache. Das finden manche Leute belanglos und andere fangen dann an, ganz aufgeregt.
Kriegst du dann Nachrichten, dass so von was twitterst du für belangloses Zeug?
Sagen wir mal, dadurch, dass ich ja in diesem Diskurs stecke, Privatsphäre und Datenschutz.
Die Leute lauern, was du machst, oder?
Ich will jetzt kein großes neues Thema aufmachen, ja, aber meiner Meinung nach ist es so, dass besonders aus der Datenschutzecke eine sehr oft der Vorwurf kommt, dass Leute, die eben sehr postprivat im Sinne von sich selbst sehr stark zu veröffentlichen, dass die einfach ihr langweiliges Innenleben nach außen kotzen ins Internet und damit aber auch implizit der Vorwurf kommt, man soll eben das Netz nicht mit so belanglosen Dingen füllen. Und das finde ich halt eine sehr herablassende Herangehensweise, weil ist halt mein Leben, ja. Und für mich ist es interessant, dass ich gerade auf einer Treppe sitze. Und wenn das jetzt meinen 3 Milliarden Twitter-Followern irgendwie das interessiert oder nicht, dann ist das ja irgendwie mein Thema. Und da findet das schon statt, also in diesem Umfeld, diese Diskussion. Und ich merke aber auch, dass gerade über Dinge, die ich manchmal als besonders belanglos empfinde, wenn ich die irgendwie veröffentliche, obwohl das ja schon das falsche Wort ist, da kommt manchmal Feedback, wo man es irgendwie nicht erwartet hätte. Also wie gesagt, ich habe letztens mal geschrieben, dass ich gerade auf einer Treppe sitze und das Büro nicht aufgeschlossen wird und kam ganz angeregte Nachfragen, auch später noch.
Bist du jetzt drin?
Ja, wirklich, so ganz besorgt irgendwie und das war irgendwie schön, ja. Lustigerweise hat auch derjenige, der der zu spät bekommen ist, auf Twitter gelesen, dass ich da sitze.
Ah, weil, dann hat es natürlich noch einen doppelten Nutzen.
Ja, weil der verquickt sich bei mir so ein bisschen privat und beruflich, was irgendwie manchmal ein bisschen komisch ist, aber auch irgendwie lustig ist. Und dann man dann halt so rumpelt, ich sitze hier, ich werde nicht ins Büro gelassen, dann kommt jemand und sagt, tut mir leid, ich habe auf Twitter gelesen, du musst jetzt hier warten im Büro. Ich glaube, jetzt habe ich so einen Druck, ja. Sie wissen jetzt, es wird sofort veröffentlicht, wenn ich da warten muss. Genau. Aber das eigentlich als abschließende Schleife, ich habe ja hier immer so einen Spickzettel, auf den ich mir Themen notiere, über die ich reden will. Und wir haben vor allen Dingen heute über Retro-Games und
Fleisch
geredet und, sagen wir mal, Essen und Essensfotos. Und das waren auch die Themen, über die ich mit dir reden wollte. Und damit sind wir wunderbar in der Zeit. Ja, wir hatten, glaube ich, vorher gesagt, zwischen 60 und 90 Minuten. Die Uhr zeigt hier an 1:24. Das ist super. Ah. Mal gucken, ob ich vorne am Anfang noch ein paar Sekunden wegschneide. War vielleicht ja auch nicht. Sind immer die holprigen Einleitungen und die besten. Dann danke ich dir. Wir sitzen übrigens hier bei dir in der Küche und ich sitze neben irgendeiner Kunstlampe. Das kannst du noch mal kurz erklären,
Kunstlampe. Das ist die Mayday-Lampe von Konstantin Kritschitsch.
Die Mayday-Lampe von Konstantin Kritschitsch. Das habe ich erst für die Shownotes. Das muss ich jetzt erstmal nachgoogeln. Du kannst mir dann schon mal schreiben, wie man das tippt.
Mayday, wie Mayday.
Wie Mayday, okay. Die Lampe ist interessant.
Das ist, man muss dazu sagen, wenn man die Lampe zum ersten Mal sieht, denkt man, die sieht so ein bisschen aus wie die Lampe von einer Baustelle, finde ich.
Ja.
Die hat so eine Baustellenoptik, aber jeder, der länger mit dieser Lampe zusammengelebt hat, wird feststellen, dass sie zu allem passt, dass man irgendwann nicht mehr ohne sie leben möchte. Und man kann sie so hinstellen und man kann sie an die Wand hängen und man kann sie an dem Haken aufhängen. Und die macht ein tolles Licht. Und die ist wirklich eine geniale Lampe.
Das erinnert mich ein bisschen an den Woody Allen-Film, wo der die Beziehung mit dem Schaf hat.
Was sie schon immer über Sex wissen wollten.
Mit dem Schaf Dolly, glaube ich.
Das Schaf Dolly ist doch das geklonte Schaf.
Hieß das nicht auch Dolly bei
Vielleicht
bei
haben sie es daher von Woody Allen.
Ich glaube, sie ist auch Dolly bei dem. Na, jedenfalls, mein Gott. Du hast eine sehr innige Beziehung zu der Lampe. Ich muss sagen, sie sieht wirklich interessant aus. Sie sieht ein bisschen
aus. Ich kann dazu sagen, dass ich in eine WG zog in Frankfurt, wo diese Lampe existierte.
Ja.
Der Mitbewohner, der sie besaß, die zwei Mitbewohner, die ausgezogen waren, die haben sich beide danach diese Lampe auch gekauft, nachdem sie ausgezogen waren. Okay. Und als dann dieser Mitbewohner mit der Lampe auszog, kaufte meine andere Mitbewohnerin sie, damit wir diese Lampe immer noch in der Wohnung haben. Als ich jetzt auszog, kaufte ich sie auch. Das heißt, jeder, der mit dieser Lampe zusammen gewohnt hat, hat sie sich danach auch noch selbst gekauft. Du siehst also.
Okay, wir werden noch ein Bestellding für die Lampe.
Es gibt einen Effekt.
Okay. Ich werde mir die gleich nochmal, jetzt bin ich aber auch gespannt, in Ruhe angucken. Wahrscheinlich wird es auch so eine Liebesbeziehung. dann danke ich dir sehr für deine Einladung in deine Küche.
Ich danke, dass hast du mich ja eingeladen und ich habe hier nur die Kücheninfrastruktur zur Verfügung gestellt.
Und die Stimme.
Ja, und hoffentlich ein paar hörenswerte Dinge.
Das glaube ich schon.
Ich will noch dazu sagen, dass wir hier spät am Abend aufgenommen haben und falls wir am Ende nicht mehr so spritzig waren, dann...
Wir sind ja schon 30 plus.
Allerdings.
Allerdings. mit diesen Worten. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.